Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Uwe.
Hallo Tillmann.
Manchmal kommt es ja vor, dass man nicht so gut schläft. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist als Lehrer, der immer sehr, sehr früh aufsteht und einen sehr anstrengenden Tag hat.
Die letzten Tage schlafe ich sehr schlecht.
Echt? Okay.
Ich gehe eigentlich regelmäßig so spätestens um 11 ins Bett, versuche, dass ich auf meine 6,5 Stunden Schlaf komme, aber...
Ja, weil es gibt ja, ich glaube, von Helmut Kohler so das Zitat, dass wenn er abends ins Bett geht, dann muss er schauen, dass er den zweiten Fuß schnell genug hinterherzieht, dass er nicht draußen bleibt, weil er sofort einschläft. Also ich kenne auch so Leute, die haben so wenig Schlaf, dass sie immer sofort schlafen.
Okay.
Bisschen beneidenswert.
Krass, der Helmut Kohl-Zitate kenne ich ein paar, aber das kannte ich noch nicht.
Ja, okay. Also meistens liegt es ja dann also bei mir daran, dass ich dann zu viel nachhirne und nachdenke und irgendwie es beschäftigt mich noch irgendwas. Interessant finde ich es, wenn mich eigentlich nichts beschäftigt und ich trotzdem nicht schlafen kann. Aber es gibt ja so auf jeden Fall so ein paar Methoden, so dass man vielleicht besser schlafen kann. Mhm. Ich finde es ja eh interessant, das Problem ist, dass wir am nächsten Morgen halt früh aufstehen müssen. Das stresst uns, weil ich habe mal gelesen, es gibt so die sogenannte Wolfsstunde. Das ist da, wenn man nachts nicht schlafen kann. Und früher die Leute haben dann gedacht, ja gut, schlafe ich halt nicht, mache ich irgendwas.
Und die hatten halt auch keinen Wecker damals.
Genau, und ob es jetzt irgendwie, was weiß ich, die haben dann vielleicht sogar die Tätigkeit vom Tag dann halt in der Nacht gemacht. Und also ich habe mir auch schon manchmal gedacht, ich könnte eigentlich nachts einfach dann aufstehen und ein Bier trinken.
Und natürlich, was auch sonst.
Ja, die Frage ist halt dann, warum ich es nicht mache, ist so, weißt du, bis wie viel Uhr ist das noch okay? Also ich finde, wenn ich jetzt um 11 Uhr einschlafen würde und dann um 12:30 aufwachen würde, dann kann man das ja noch gut machen, sich nochmal ein Bier holen. Dann wäre man halt um 17:30 aufwacht. Das ist vielleicht blöd. Es gibt noch andere Methoden.
Ja, dann lohnt sich Zähneputzen schon.
Ja, genau. Es gibt noch andere Methoden und ich hab neulich mal, also was heißt neulich, von einem Jahr, da konnte ich auch nicht schlafen und dann habe ich halt gedacht, okay, egal, jetzt lese ich was und dann lag bei mir auf dem Nachttisch Seneca. Also beziehungsweise
Oha.
Ein Buch von Seneca natürlich, nicht Seneca.
Wahrscheinlich auf Deutsch in
ja,
der
genau,
Übersetzung.
Ja, es tut mir leid. Es lag auf jeden Fall von der Gelassenheit.
Ja.
Hast du gelesen?
Ja, lange her, aber ja.
Ja, ich glaube, ich lese es bald wieder. Und da stand dann, das war wie ein Wunder. Ich schlag das auf und ich lese genau die Stelle. Da steht dann sowas wie, nehmen wir auch die hinzu, die nicht gut schlafen und sich hin und her wälzen im Schlaf und die noch und das. Und was haben sie alle gemeinsam? Sie gefallen sich nicht. Sie haben quasi zu wenig Selbstliebe. Also jetzt in meinen Worten, wenn man nicht gut schläft, liegt es oft daran, dass man nicht genug Selbstliebe hat. Man wäre gern jemand anders. Man denkt irgendwie, oh, das passt nicht, das passt nicht. Wenn man so voller Selbstliebe wäre, würde man mehr an sich ruhen und könnte besser schlafen.
Also Selbstliebe ist jetzt ja ein sehr weiter Begriff. Es gibt sicherlich auch äußere Umstände wie den Wecker, der mich dann stresst. Aber du meinst quasi, wenn ich mehr Selbstliebe hätte, dann würde ich mich nicht davon stressen lassen, dass mein Wecker immer um Punkt 6 Uhr klingelt?
Lass mal den Wecker mal weg, okay? Also ich kann oft auch nicht gut schlafen, obwohl am nächsten Tag keinen. Das ist ja nur noch so ein verstärkender Faktor. Aber man hirnt ja schon nach, das passt nicht, ich wäre gern lieber so, oh Gott, was wird morgen der Kollege sagen, was wird morgen meine Chefin sagen, wird sie zufrieden sein mit mir?
Du sprichst von diesem Grübeln, von diesen Selbstzweifeln, die man vielleicht abends hat oder dann
ja,
nachts,
genau,
wenn man aufwacht.
Oder die man ja allgemein hat. Also ich meine, was stresst denn einen? Man ist ja gestresst, weil man meint, anders sein zu müssen oft. Also oft ist es so. Entweder
oder den Erwartungen nicht zu entsprechen.
Ja, genau, deswegen, das ist ja oft dann was Gesellschaftliches. Ich mache mir Sorgen, dass ich irgendwie nicht das leiste von, was die Gesellschaft will. Und dann grübel ich und bin unzufrieden mit mir selbst. Und man kann dem begegnen, indem man einfach so sagt, ich bin okay, es ist alles gut, ich mag mich, ist doch mir egal, wie die anderen sind. Oder was meinst du?
Ja, da fällt mir irgendwie Winnie Pooh ein. Ich weiß jetzt nicht genau den Satz, aber so sinngemäß, du bist genau richtig, so wie du bist. Wenn man natürlich in diese Gelassenheit, also Seneca spricht auch von einer Seelenruhe,
ja,
die
genau,
man, die der Stoiker in sich dann tragen muss oder der Weise, der das erkannt hat.
Der Shenrin.
Der Shenrin.
Ja,
der weise Mensch.
Rin ist doch der Mensch. Ne? Der geistige Mensch, ja.
Okay. Ja, also der Sapiens.
Ja,
okay. Auf Lateinisch. Der, ich meine, wenn man diesen Zustand erreichen könnte, das wäre schon krass, ja. Dann würde man über vieles sich keine Sorgen mehr machen.
Ja, also ich
Seneca sagt ja auch, doppelt leiden die, die jetzt schon leiden, weil sie morgen vielleicht leiden werden.
Das kennt man aber auch. Das, ja. Also man kennt es ja, oh Gott, am Wochenende muss ich zu dem und dem Verwandten, wo ich keinen Bock habe. Und nachher wird es dann doch ganz nett.
Mhm.
Und deswegen, dann leidet man doch wieder nur einfach, weil man leidet ja nur das, wenn man vielleicht leiden wird, was dann gar nicht eintritt.
Okay, das war jetzt kompliziert, aber ja.
Ja, also das ist halt das Allerdümmste, weil man sich so reinsteigert.
Also wenn man mit sich selbst im Reinen wäre, die Seelenruhe besäße
ja.
Und ganz entspannt wäre, weil man auf sich selber vertraut mit der Selbstliebe,
ja.
Dann würde man besser schlafen.
Ist ja.
Die Theorie, die These.
Genau, und ich finde es mehrfach interessant schon, also einmal, weil auch mir es vorkommt, dass es, also ich glaube, ich will das jetzt nicht gegeneinander abwägen, aber es gibt, glaube ich, Phasen im Leben, in denen es zumindest leichter ist, der Gesellschaft zu gefallen. Also ich finde ja immer, Student sein ist super, man macht gar nichts, schläft bis um 12 und dann sagt man zu seinen Eltern, ach, ich schreibe dieses Jahr bloß 2 Prüfungen, das ist so umfangreich, der Stoff. Und dann finden es alles super. Du hängst in Kneipen rum, diskutierst und alle finden das super. Und wenn du das mit kurz vor der Akme auch noch so machst, dann finden es die Leute nicht so super. Und dann sagen sie, ja, du musst auch das und du musst das. Und die Gesellschaft, ich finde gerade an, also die Leistungsgesellschaft hat, glaube ich, schon an unser Alter fast die höchsten Ansprüche überhaupt. Wir sind jetzt die, die es jetzt irgendwie auch reißen müssen. So die Boomer lassen uns zwar noch nicht ganz ratten.
In die Führungspositionen noch
ja,
nicht.
Das, das gehen sie erst, wenn sie wirklich nur noch mit dem Rollator in die, also das ist das Typische, dass der alte Chef nicht loslassen kann. Aber mir kommt so vor, auch gerade, wenn man jetzt Kinder hat noch und dann muss man alles, also ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass die, ich glaube, so Mitte 30 ist echt die stressigste Zeit eigentlich im Leben, weil du willst irgendwie befördert werden, du willst irgendwie deinen Ansprüchen als Elternteil gerecht werden und so weiter. Und du hast überall,
Ein Haus bauen.
Du musst ein Haus bauen, genau. Dann
Baum pflanzen.
Ja, dann musst du noch ins Gym gehen. Also du brauchst überall Ziels von dir. Überall sagt, du musst das. Man verliert kompletten Überblick, was man eigentlich selber will. Seneca sagt auch übrigens, das finde ich auch schön, manche leben nicht deshalb, wie sie leben, weil es ihnen gefällt, sondern weil sie einmal so angefangen haben.
Das finde ich. Ah ja, ja gut.
Das finde ich auch
also
sehr
den
schön.
Mut zu haben, auch aus dem Leben was anderes zu machen, abzubrechen oder in eine andere Schiene reinzugehen,
ja, genau.
Ja, einen anderen Weg zu gehen. Okay.
Ich finde es interessant, dass du eigentlich jetzt, ich habe dir schon so einen tödlichen Pass gespielt und habe gedacht, jetzt kommt Erich Fromm. Also, hast du ja nicht,
also, mit der Hoffnung?
Nein, mit dem Der Erich Fromm sagt doch auch, dass man Selbstliebe braucht, um auch, glaube ich, um andere lieben zu können.
Die Kunst des Liebens.
Die Kunst
hat er
des
ja
Liebens,
geschrieben.
Genau
ja.
Ich habe gedacht, dass du jetzt da noch was dazu sagst.
Ja, der Erich Fromm, der, gut, da muss man auch dazu sagen, etwas christlich denkt tatsächlich. Also diese Selbstliebe, die ist ja, hast du es gelesen?
Nee.
Ja, die ist bei ihm, die läuft ja schon darauf hinaus, auf diese christliche Nächstenliebe in einem weitesten Sinne.
Ach, okay.
Der aber tatsächlich sagt, Selbstliebe ist, oder vielleicht müsste man eher von Selbstakzeptanz sprechen, glaube ich, in modernen Sprache, ist wirklich so die Grundlage dafür, dass ich eben auch, wenn ich in mir selber die Stärken erkenne und mich selber gut einschätzen kann, dass ich auch Empathie für die Mitmenschen entwickle.
Ah, okay. Ja, das finde ich, okay, das ist schon christlich. Also, ich habe das geht auch ein bisschen mehr um diese Ruhe zu haben und einfach stressresistenter zu sein.
Auf jeden Fall, das wird dann, er war ja auch also Psychoanalytiker im weitesten Sinne, Psychiater, und er hat ja auch dann sowas untersucht bei Menschen, die dann eben die und die Verhaltensweisen aufzeigen.
Ich finde bei diesen Begriffen immer schon das echte, was du gesagt hast, man müsste heute Selbstakzeptanz sagen. Ich finde auch Selbstliebe auch irgendwie schwierig, weil wir hatten es ja auch schon mal davon, was ist jetzt Liebe, was ist verliebt sein, wann geht es zu weit, weil wann wird es Arroganz, ist es jetzt Selbstliebe wichtig oder ist es unangenehm, wenn man sich zu selbst liebt. Ich denke da immer noch dran, dass ist es überhaupt, sollte man es überhaupt? Weil es könnte ja auch sein, es gibt von Miles Davis, dem legendärsten Jazz-Trompeter eigentlich so. Und also es ist immer wichtig als Musiker, wenn man Miles zitiert, dann kann man alles damit rechtfertigen. Von dem gibt es das Zitat, you should never feel comfortable, man. Also der hat es nicht. Damals gab es keine weiblichen Jazz, sondern nur Sängerinnen. Also man sollte nie zufrieden sein. Und das ist auch nochmal ein riesengroßes Thema. Also ich kenne wirklich so Leute, die sagen, so Künstler, die sagen, also ich sage es männlich, weil ich denke gerade speziell an einen Mann, der eigentlich nicht glücklich sein will, weil er sagt, er kann sein Unglück sublimieren. Also wenn er zu glücklich ist, wenn er sich selbst zu arg liebt, dann hört er auf, Saxophon zu üben quasi. Und er will ja eigentlich Saxophon üben. Und das geht auch in die Richtung von Slavoj Žižek, sagt ja, Happiness is for idiots. Ja, weil er sagt, es gibt manchmal Sachen, die sind größer wie mein eigenes Glück, was ja auch wieder aber eine sehr krasse Selbstverliebtheit ist. So, mein Schaffen ist so wichtig. Das ist noch viel, das geht ja über mein, wenn ich das denke, dass mein Schaffen über mein Leben hier hinausgeht. Und deswegen ist egal, wie ich
jetzt. So wie dieser Podcast, der ja noch in 300 Jahren gehört wegen werden wird. Bunkerbrechen,
Bomben, die nichts antun können in Norwegen, ja, genau.
Nach der Apokalypse.
Ja, genau.
Dann?
Ja, wie dann?
Wenn dein Schaffen über dein Leben hinausgeht.
Das ist halt die höchste Stufe der Arroganz.
Ja.
Also, wenn ich davon ausgehe, das ist so wie Sokrates ein bisschen so, der dann seine Frau rausschickt, weil er jetzt noch beim Schirlingsbecher, nachdem er den getrunken hat, glaube ich, danach dann noch wichtige Gespräche führen muss. Weil das ist ja sein Gespräch, sein Wort geht ja über den Moment hinaus. Ich finde das nicht besonders sympathisch.
Arroganz in gewissem Sinne, ja. Also, es ist aber auch eine gewisse Seelenstärke in dem Fall, würde ich sagen.
Okay.
Dass eben jemand sich dann in so einer Situation noch so zusammenreißen kann. Natürlich ist die Arroganz im Sinne von Ruhmsucht, ja. Oder viele der großen Philosophen, gerade auch Seneca, der hat sich ja an Sokrates orientiert und hat dann auch den Selbstmord gewählt. Der wurde ja von Kaiser Nero zum Tode verurteilt und hat er sich selbst in der Badewanne umgebracht. Also ganz klassisch die Pulsadern aufgeschnitten, beziehungsweise es ist seit Seneca klassisch, sich die Pulsadern beim Selbstmord aufzuschneiden. Und das hat er als Stoiker dann eben so gerechtfertigt, dass er genau wie ein großes Vorbild, Sokrates, der Philosoph, freiwillig in den Tod geht.
Ich kann Stoiker aus verschiedenen Gründen nicht leiden, ehrlich
gesagt. Ja, sie sind mir auch nicht so sympathisch.
Nee, und das eine ist, es gibt da wirklich so, also als bei Stoikern gibt es halt diesen Wesenszug, dass die suchen eigentlich so ein bisschen das Unglück, um dadurch ihre stoische Ruhe beweisen zu können. Also Sokrates war eigentlich auch schon fast so ein bisschen ein Stoiker und der war ja froh, wenn es kalt ist, weil dann konnte er im T-Shirt draußen rumlaufen und zeigen, dass er das aushält. Der ist immer sehr leicht bekleidet rumgelaufen und ich finde es, also die waren quasi froh, wenn ihr Kind stirbt oder so, weil dann konnten sie, das war ja der höchste Grad, um zu beweisen, schaut mal, es macht mir nichts aus. Und die haben das Unglück gesucht, um dann stoisch ruhig zu bleiben. Mhm. Das ist ja auch sehr, sehr.
Also sie haben es nicht direkt gesucht, aber sie haben es natürlich in den Vordergrund gestellt, um dann zu sagen, guck mal, selbst mit so einem krassen Schicksalsschlag komme ich noch klar, weil ich so eine Seelenruhe habe.
Also das größte Katastrophe von Stoiker.
Das Glück.
Das Wahre wäre, wenn nichts Schlechtes passiert. Das wäre damit kommt er nämlich nicht klar.
Also die utopische Welt, in der alles gut ist, da gäbe es keine Stoiker mehr.
Ja.
Bräuchte man zumindest keine mehr, ja.
Ja, okay, also jetzt reden wir über, Selbstliebe und Arroganz und geht es über mich hinaus. Ich finde auch noch dieses selbstverliebt sein wäre dann noch die nächste Stufe dann quasi, aber ich finde das kann ich mir nicht vorstellen eigentlich, weil verliebt ist ja so, dass man aufgeregt ist und Herzrasen hat und nicht schlafen kann, wenn man die Person denkt oder so, oder dass man erregt wird, wenn man an die Person denkt. Und
selbsterotisch.
Ja, aber ich glaube, es ist doch, wenn man...
Gibt es, glaube ich, auch, ja.
Aber ich glaube auch, wenn man diese Selbstverliebtheit so ein bisschen... Also ich glaube, dass es beim sogenannten Narzissmus ja schon auch um Selbstverliebtheit geht, zumindest im klassischen
Sinne. Also ich glaube, was die Stoiker damit vielleicht noch gemeinsam haben, ist, dass die Stoiker immer auf so eine Art Maß oder Maß halten, so eine Art Mitte hinaus wollen, dass man eben weder zu viel in die Not natürlich gerät, aber wenn man dann reingerät, trotzdem sich dadurch nicht seelisch beeindrucken lässt. Aber man sollte auch nicht sich von zum Beispiel dem Lottogewinn seelisch beeindrucken lassen,
okay,
und dann zum arroganten Porsche-Fahrer werden. Und
das finde ich wiederum okay.
Die Stoiker, die kämpfen eigentlich immer gegen die Hybris. Die Hybris ist ja die Selbstüberschätzung des Menschen, der dann eben auch gegen Götter und gegen Naturgesetze verstößt, weil er eben sich selber über alles stellt und dann das Maß nicht mehr halten kann.
Okay, ja.
Also auf dem Tempel von Apoll steht ja auch Mad in Agan, das heißt dann nichts im Übermaß.
Okay, aber ich finde, das ist ja eigentlich bei den Epikureern ähnlich so. Also die machen ja zumindest auch, die ziehen ja auch dass die Zufriedenheit dem Glück vor, wie eigentlich sehr viele Glücksphilosophen es tun, also Schopenhauer auch. Und es ist so ein bisschen ähnlich, so nicht die Ausschläge suchen, weder im Lotto gewinnen noch ein großes Unglück, sondern immer so Mitte.
Genau, und jemand, der dann zu arrogant ist oder zu sehr auf sich selbst fixiert ist, der würde dann eben in die Hybris verfallen, um im klassischen mythologischen Kontext zu sprechen. Und dann muss dann natürlich auch irgendwann eine göttliche Bestrafung folgen.
Ja, okay. Also mit dieser Hybris, das passt ja eigentlich auch schon wieder zu Narzissmus, sag ich mal. Dass es ja viele, also Narzissmus ist schon ein schwieriger Begriff, finde ich, weil es ist, in der Alltagssprache verwendet man das sehr leichtfertig, den Begriff, und medizinisch gesehen ist es kompliziert. Ich glaube auch, dass wir es, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es auch keine eindeutige Definition, auch medizinisch nicht.
Also ich glaube, es gibt verschiedene Definitionen, und die drei wichtigsten sind also der fragile Narzissmus, wo jemand eben gekränkt ist oder sich immer wieder selbst in Zweifel sieht. Das ist vielleicht derjenige, der sich ja nachts immer aufwacht und in seinen Gedanken wälzt. Und dann gibt es noch einen bösartigen Narzissmus, der wirklich andere
erniedrigt,
beherrschen will, bis hin zu
demütigen so
Verbrechen, genau. Und es gibt noch eine dritte Form des Narzissmus, also das ist die grobe Einteilung, die ich jetzt aber gerade vergessen habe.
Es gibt noch einen, ich habe den Begriff der vulnerable Narzisst.
Genau, aber das ist dieser Verletzliche.
Genau, und das ist der, ich muss ja gestehen, dass seitdem ich dieses Wort gehört habe, vulnerable, das ist im Prinzip der dem es wichtig ist für seine Selbstwahrnehmung, dass er quasi so ein bisschen Helfersyndrom, der sagt so, ich bin derjenige, der allen hilft. Und es gibt auch noch die Theorie, sag ich mal, dass diese Typen sich oft brauchen gegenseitig, dass der erniedrigende Typ, der braucht manchmal als Tandempartner den Vulnerablen, der
Ja.
Das ist so
und,
die.
Also dieser erniedrigende Typ, der ist wirklich bösartig, könnte man sagen. Und dann gibt's noch den exhibitionistischen Typ, der eben sich selbst gerne in den Mittelpunkt stellt, weil er von sich so überzeugt ist.
Ist der Clown auch so ein bisschen so?
Ein bisschen, ja, genau. Das sind so Menschen, die sozusagen alles, was ihnen gespiegelt wird, sofort auf sich selbst beziehen. Und wenn jemand quasi nach der Uhr fragt, wie viel Uhr ist denn, dann denkt er, oh, der hat nur mich gefragt hier auf der Fußgängerzone, weil alle anderen sind nicht so toll wie ich, ja. Die eben so gerne auf der Bühne stehen.
Okay, das auf der Bühne.
Da gibt es natürlich tausend Überschneidungen und Abschattierungen.
Auf der Bühne stehen finde ich natürlich ein super Stichwort, weil die Frage ist natürlich, also es geht ja oft den Begriff Raum einnehmend, und also ich kenne bei Künstlern viele, die Raum einnehmend sind, und ich kann das auf jeden Fall auch, und ich verstehe auch, dass es einem Spaß macht. Die Frage ist natürlich, ob man es immer muss oder nicht. Und auf der Bühne ist es teilweise halt auch mein Job, Raum einnehmend zu sein. Ich meine, ich habe das geübt, dass ich einfach nur durch Dastehen den Raum einnehmen kann. Das ist wichtig. Also Schauspieler lernen das in der Ausbildung quasi, dieses. Und
ich musste das als Lehrer auch machen im Klassenzimmer.
Stimmt, du hast ja viel mehr Publikum wie ich.
Also, aber halt immer das Gleiche.
Ja, okay, aber du hast ja trotzdem insgesamt 150 Schüler, oder wie viel sind es?
Ja, so ungefähr, ja.
Ich bin Jazzmusiker, hallo, Jazz, und da kommen 7 Leute. Also, come on. Ja, okay, spannend.
Ja, ich glaube, dieser, aber würdest du dich als Narzisst bezeichnen?
Nee.
Weil du es nicht unbedingt brauchst. Ich meine, sag mal so, man fühlt sich schon geschmeichelt, wenn
mir macht das Spaß teilweise.
Wenn eine positive Rückmeldung kommt. Oder man auch merkt, dass das, ich nenne es jetzt einfach mal, das Publikum, die Klasse, gut mitmacht und irgendwie interessiert ist, dann denkt man auch, cool, ich habe hier was richtig gemacht, okay. Ich glaube, ein Narzisst, der wäre dann eher so auf dem Trip, das liegt nur an mir, das kann kein anderer und das wird auch mit niemand anderem so gut laufen wie mit mir.
Ja, der will auch nicht, genau, der ist auch beleidigt, wenn jemand anders der Witz macht. Also ich hatte mal so eine Band, da war der Bandleader war so, da war es nicht erlaubt, dass andere Witze machen, so. Und das ist mir vollkommen egal.
Das ist dann schon wieder dieser bösartige Typ fast, ne, das den anderen verbietet.
Ja, und ich finde auch, also ich finde auch, das ist auch wieder wie bei so vielem, wenn man oft genug auf der Bühne gestanden hat oder wenn man genug tolle Unterrichtsstunden gemacht hat, dann ist es nicht mehr so wichtig, dass die Leute sagen, hey, war super, das ist nicht mehr so wichtig. So, ich sage, hey, und ich kann dann danach auch runtergehen und dann einfach will ich meine Ruhe haben. Also ich will ganz oft nach dem Konzert einfach mit dem einen Kumpel, der da ist, 3 Kneipen weitergehen und nicht da noch mich in der Menge suhlen irgendwie so. Das ist überhaupt nicht so, aber und es ist trotzdem...
Ich glaube, so der typische Narzisst, der würde dann halt sich gerne im Publikum, also im Publikum baden und sich dann noch sein Lob abholen.
Ja, und es ist übrigens, also jetzt fallen mir 2 Sachen noch ein, und zwar ich habe auch gelesen, dass es gibt Leute, die sagen, dass Narzissmus ist ein bisschen wie Körpergröße. Man kann nicht sagen, ab wann bist du groß. Weißt du, das ist ein bisschen relativ zu den anderen. Also weißt du, in den Niederlanden wäre ich nicht groß. Und
ich weiß.
Ja, und in China bin ich ein Riese, unglaublich. Ja. Und
im Mittelalter wäre ich groß gewesen.
Selbst du, genau. Das war nicht so gemeint. Nee, aber dieses, das... Eigentlich ist in jedem gibt es narzisstische Züge und wir brauchen das auch so ein bisschen. So dieses, das ist ja auch ein Selbstschutz mal, so dass ich sage so, hey, da will mir einer was und jetzt kann ich das irgendwie ab. Das braucht man ja schon auch.
Ich glaube, das Problem an dem Begriff Narzissmus ist, dass wir es heute so, also erstens mal natürlich sehr negativ nehmen. Es ist mittlerweile in aller Munde.
Ja.
Man ist schnell dabei, jemanden als narzisstisch zu beschimpfen, weil es wird halt nicht positiv verwendet. Und das Zweite ist, dass es eben der Begriff so unscharf ist und mit Dingen wie Egoismus oder auch von mir aus Macho-Gehabe vermengt wird und dann nicht klar getrennt wird. Und es hat auf der anderen Seite natürlich tatsächlich ein psychologisches oder sogar medizinisches einen Hintergrund, der eben ein Krankheitsbild auch ganz klar definiert.
Ja, also ich hab noch, ich weiß nicht, ob du das zufällig auch gelesen hast, es gab so ein Interview mit so 2 Therapeuten, oder TherapeutInnen ein, und die beide narzisstisch selber Narzissten sind. Aber die sagen auch so, medizinisch gesehen wären sie es nicht, aber sie sind es schon irgendwie. Und das Interview geht ganz gut los. Also es geht los mit der Frage, oder der Reporter oder die Reporterin, weiß nicht mehr, erzählt einen Witz, treffen sich 2 Narzissten, sagt der eine, ich weiß alles, sagt der andere, ich weiß.
Also die Selbstüberschätzung, das wäre wieder ein typischer Fall von Hybris,
ja, aber
auf
ich
beiden
finde,
Seiten.
Ich finde, also ich hatte auch einmal eine Band, die hat genau deshalb funktioniert. Auf der Bühne waren halt so 2 Typen, die beide gedacht haben, sie sind der geilste Mensch der Welt.
Mhm.
Und das ist super, wenn das auf der Bühne bleibt. Leider war es in den Proben auch so. Und deswegen, dann hat es keinen Bock mehr gemacht. Auf der Bühne, das kann voll leben. Also ich habe auch mal mit einem so einem Pianist geredet und wir haben uns da so ein bisschen so reingesteigert. So wie, und das hat voll Spaß gemacht. Aber wir haben es auch beides so dann wieder sein lassen können. Und das kann ja auch irgendwie fruchtbar sein.
Es ist auch wohl so, dass gerade unter Unternehmensführern oder Chefs viele mit auffälligen psychischen Merkmalen sind. Da kann man jetzt auch einen Elon Musk nehmen oder so. Ja, die haben oft tatsächlich so Dinge wie Autismus. Also natürlich nicht alle, vollkommen klar.
Ja, okay, aber es ist überdurchschnittlich.
Aber überdurchschnittlich. Halt. Oder ein Steve Jobs und oder auch Trump. Ja. Und wir haben eben da anscheinend mehr Menschen mit Dingen wie ADHS, Autismus oder auch narzisstischen Zügen, sagen wir mal. Ja. Also die zumindest streng genommen leichte Symptome eines Krankheitsbildes aufweisen. Und da finde ich, das finde ich auch sehr interessant, natürlich sind die sehr anstrengend. Also wenn es gerade in diesen bösartigen Narzissmus überschlägt, dann kann es natürlich für die Mitmenschen und in dem Fall auch die Untergebenen extrem anstrengend werden und schlimm. Aber gleichzeitig hat vielleicht auch unter anderem der Narzissmus einige Vorteile oder befähigt sogar zu diesen, gerade wenn du das erzählst, dass sich zwei dann eben auf der Bühne super gut ergänzen, befähigt auch zu einer gewissen Führungsrolle, um es jetzt ja, mal ganz...
Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, also ich glaube schon, dass das, weil ich finde, man sollte immer noch auch dann mal sagen kann, nee, ist nicht so, also Warren Buffett finde ich dann ein ganz gutes Beispiel, der belohnt seine Mitarbeitenden, wenn sie ihm schlechte Nachrichten bringen. Weil er sagt, bei guten Nachrichten, das brauche ich nicht, da muss ich nichts machen. Wenn du eine schlechte Nachricht bringst und es irgendwo nicht läuft, dann muss ich ja eingreifen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also der nimmt sich ziemlich raus so. Und es gibt nämlich noch die Theorie, dass es ist ja auch so, dass eigentlich in vielen Führungspositionen gibt es mehr Männer. Es kann auch sein, dass Männer öfters Narzissmus haben. Das habe ich jetzt irgendwie gar nicht rausgefunden.
Doch, es sind wohl fast 80% der okay. diagnostizierten, wir sprechen jetzt nur von medizinisch diagnostizierten mhm. Fällen, 80-20 Männer zu Frauen.
Es könnte ja auch sein, das würde ja auch wieder, weil ich habe mich dann auch mit jemandem unterhalten. Ich kann mir vorstellen, dass es auch, es ist übrigens so genau, 56% ist scheinbar genetisch mhm. und der Rest ist irgendwie durch Sachen, die in der Kindheit passieren. Zum Beispiel, wenn man Kinder zu viel lobt, kann das passieren. Also gibt es die Theorien, es kann aber auch passieren, dass wenn man, wenn Kinder ihre Wünsche nicht ausleben dürfen, so ihre Träume, wenn man mhm. die zu arg mhm. einsperrt, also das Gegenteil, kann es auch passieren. Es ist komplex. Aber das könnte ja auch wieder mit diesen patriarchalen Strukturen zu tun haben, dass es mehr Männer sind. Also muss es einfach. Also
durchaus, ja. Durchaus.
Und genau, aber was will ich noch sagen? Es gibt auch noch die Theorie, dass in Führungsetagen sind mehr Männer und es liegt nicht daran, dass die bessere Chefs sind, sondern oft sind Männer, also so wie sie jetzt gerade sind, mhm. nicht biologisch, mhm. sondern halt wie unsere Welt gerade in Klammer auf leider, Klammer zu ist.
Sozial.
Ja, und wie es jetzt halt die Umstände sind. Männer sind besser geeignet, in die Führungsposition zu kommen. Es kann mhm. sein, dass ein Narzisst ist nicht gut, ein Chef zu sein, aber er ist sehr gut darin, ein Chef zu werden. Und das ist ja ein mhm. Unterschied. Mhm. Das wäre vielleicht manchmal ja. besser, du würdest losen ja. und sagen, hey, Hostmeister, so wie man es bei der Wehrpflicht zukünftig vielleicht, nee, wird man doch nicht, ich glaube, nicht
durch. Ene mene mu, und an der Front bist du.
Ja, okay.
Genau, also ich glaube, der Begriff dieser Selbstliebe, der ist ja schon nochmal wichtig. Lieben die sich wirklich selbst oder nicht?
Ja,
und dieses Prinzip, glaube ich, das haben Menschen schon immer irgendwie gemerkt, dass manche Menschen einfach mehr an sich denken, ohne das jetzt gleich als Egoismus zu bezeichnen, sondern wirklich auch so ein Stück weit in sich vernarrt sind, in sich selbst. Ja? Also dann wirklich sich, also zum Beispiel Teamwork, gibt es ja die schöne Abkürzung für Team, toll, einer macht's. Geil, die anderen kriegen die Props. Und man könnte es jetzt so umdrehen, dass eben einer sagt so, geht mal alle weg, ich kann das eh am besten, ich mache das jetzt einfach. Und egal, was bei rauskommt, der findet sich halt cool. Und vielleicht viele andere, weil sie keinen Bock haben, finden es dann auch gut, dass der es macht. Und so haben Narzissten vielleicht auch Erfolg oder Menschen, die sich selber mehr lieben.
Ja, aber Spaß macht das nicht. Also ich kenne die Situation auch, dass es irgendwie einer reist so und ich da kann man schon auch mal mitmachen, wenn man dann nachher Geld dafür kriegt und okay, aber am meisten Spaß jetzt gerade bei Musik oder von mir ist auch Kunst im Allgemeinen oder ich würde noch weitergehen und sagen, kreative Prozesse im Allgemeinen, es ist okay, wenn du dann die Idee hast und du setzt dann arbeitest ein bisschen mehr, aber das führt ein bisschen zur Entfremdung und es macht immer mehr Spaß, wenn zumindest mal eine von meinen Ideen umgesetzt wird. Wenn nachher nur deine, und ich rede jetzt nicht von zwei Ideen, dann ist okay, wenn es nur deine sind, aber wenn wir 10 Ideen durchbringen müssen, sind alles deine, dann schalte ich innerlich irgendwann mal ab. Und ja, dann ist es toll, einer...
Aber jemand, der kein Narzisst ist, der würde dann vielleicht auch irgendwann so ein gewisses Maß an Empathie aufbringen und merken, oh, der Tillmann, jetzt steht es 10-0 für mich. Also so, weißt du, beim Tischkicker, ein Tor würde ich dir gönnen.
Ja, genau.
Ja, 10-1 wäre dann auch okay, dass ich gewinne. Aber der Narzisst, der wird sagen, nee, 10-0 ist schon stimmig, weil ich bin halt einfach so geil.
Das ist zum Beispiel, da gibt es eine Michael-Jordan-Doku, da geht es darum, dass der wollte immer nur gewinnen, der wollte der geilste Typ sein und dann hat er Karten gespielt mit Kumpels und hat verloren und das konnte er nicht ertragen. Und dann musste er nochmal spielen und dann hat er gewonnen. Das hat ihm aber nicht gereicht, weil er wollte jetzt sie vernichten. Er musste dann so oft spielen, bis er... Und dann machen die anderen dann mit, weil sie es auch nicht ertragen können, dass er dann keine irgendwie, dass er dann schlecht drauf ist, dann spielst du halt nochmal spielen, lass, dann irgendwann lässt ihn gewinnen,
genau.
Einfach für den Hausfrieden, dann lässt ihn mal halt sein Ego-Trip fahren, weil ja. Es ist ja zu anstrengend zu kontern.
Aber der wirkliche Narzisst, der denkt dann ja trotzdem, dass er das selber gemacht hat. Auch ja. Wenn die anderen dann irgendwann sagen, gut, okay, jetzt gib ihm das halt.
Genau, jetzt gibt's noch die Theorie, dass der Narzisst eigentlich eben gar keine echte Selbstliebe hat, sondern dass er irgendwas überspielen muss. Und es gibt auch diese Narzissten, die erst einen niedermachen und später dann doch quasi auch bereuen und die eigentlich nicht glücklich sind. Es gibt aber auch die andere Theorie, dass es, und wahrscheinlich gibt es beides, dass es Narzissten gibt, die wirklich einfach zufrieden sind, in sich ruhen und einfach selbstliebend sind, die das einfach nicht haben. Aber es gibt auf jeden Fall die, wo das so in die beiden Extremen ausschlägt. Und ich, also für mich fühlt sich so an, wie mit Seneca, dass wenn du wirklich so zufrieden mit dir selber bist, in dir ruhst, dass du dann gar nichts nötig hast, andere niederzumachen. Aber vielleicht
gibt's, würde ich auch sagen, dass die Selbstliebe gar nicht zum Narzissmus führt, sondern eher davon abbringt.
Es könnte aber natürlich noch sein, dass dieses andere Niedermachen irgendeine Eigenschaft ist, die komplett davon, von dem allen entkoppelt ist. Und also, mir macht es einfach, weißt, ich ruhe in mir und ich trinke gerne Bier. Ich wollte gar kein Poet sein. Und es gibt alles, ich ruhe in mir, ich mache gerne einen Uwe fertig. Das kann es ja auch sein.
Ja, manche Menschen fühlen sich mit zufrieden. Also es ist ja interessant, dass der moderne Begriff des Narzissmus hat ja ganz stark nochmal einen Auftrieb gekriegt durch Freud mit seiner Psychoanalyse. Und Freud hat aus der griechischen Mythologie genau zwei Personen rausgenommen, die man kennt.
Ödipus.
Der Ödipus-Komplex, da geht es um Sexualität. Ja? Also den Wunsch, mit seiner eigenen Mutter zu schlafen und seinen Vater zu töten. Das erklärt Freud, wieso alles mit letztendlich Penisneid und eben Penis. Und die andere mythologische Figur, die jetzt bei Freud nicht ganz so bekannt ist, aber die ja auch tatsächlich in dieser Analyse des Narzissmus-Phänomens vorgenommen hat, ist eben die Figur des Narkissos auf Altgriechisch. Also da ist die Betonung auf Narziss. Wir in der Moderne sagen oft Narzissmus, was letztendlich auch egal ist. Und er hat sich eben genau diese beiden Figuren aus der griechischen Mythologie genommen. Klar, bei Freud nochmal geht alles um Sexualität. Da sieht er immer die Schwierigkeiten im Charakter.
Ja, das Interessante ist noch, dass es halt so ist, dass bei Freud war es wahrscheinlich wirklich so, dass er
bei ihm selber.
Dass es bei ihm selber war. Und das ist halt die Schwierigkeit, dass du als Analytiker eigentlich erstmal deinen eigenen Dachschaden irgendwie rausrechnen musst. Und das ist einfach schwer. Aber
okay. Eine gewisse Unschärferegelung.
Übrigens auch noch Narz. Ich fand es noch interessant, dass Narzissmus heißt ja nur auf Deutsch Narzissmus. Alle anderen machen noch ein I rein. Narzissismo und Narzissisme und Narzissism. Und wir lassen das zweite, das ist nicht der Narzissismus.
Das ist dann mehr wie der Kapitalismus.
Okay, ja, es ist ein Ismus und kein
Muss. Ja, das stimmt, ja.
Okay, aber jetzt erzähl Freud.
Also genau, Narziss, den Mythos, die Narzisse, die Blume kommt daher, angeblich, weil sie ihr Köpfchen so ein bisschen neigt.
So arrogant neigt oder so.
Ach nee. Ja, beziehungsweise runterschaut. Ja,
okay, verstehe.
Der Mythos ist einer der bekanntesten, den kennt eigentlich jeder.
Narziss
war ein junger Mann, eigentlich mal wieder der Sohn eines Flussgottes und einer Nymphe. Und der war so wunderschön, dass ihn alle geliebt haben. Das Problem ist, er hat alle verschmäht. Er wollte eigentlich mit niemandem was zu tun haben. Er war halt so sehr in sich selbst verliebt, fand sich selber auch so hübsch. Und man muss jetzt noch vielleicht eine weitere Nymphe mit reinbringen, die Echo.
Ist das die, wo das mit dem Bürgermeister von Wesel, er heißt Esel, oder?
Nein, das weiß ich
Echo,
jetzt nicht.
Das deutsche Echo.
Genau, das deutsche Echo. Die Echo, die hat nämlich mal den großen Fehler gemacht, als Zeus mal wieder irgendwo seine Liebschaften gepflegt hat, hat sie, Zeus Frau, die Hera,
informiert.
Nein, ganz im Gegenteil. So lange mit ihr geschwätzt, sie war sehr geschwätzig, dass die Hera das nicht mitkriegen sollte.
Oder heißt deswegen das Echo auch Echo?
Moment. Und dann hat die Hera, als sie nachdem das passiert ist, das natürlich rausgekriegt hat, gemerkt, okay, die Echo hat mich dahin gehalten, damit ich meinen ehebrecherischen Mann nicht entdecke, in flagranti ertappe. Das hat die mit Absicht gemacht. Und deswegen hat sie sie zum Verstummen gebracht. Und seitdem war die Nymphe Echo dazu verdammt, nur noch die letzten Worte, die jemand sagt, zu wiederholen.
Ach was.
Und diese Echo hatte das große Pech, dass sie sich auch in den Narzissos verliebt hat. Und der Narzissos war, wie letztendlich alle schönen Jünglinge in der griechischen Mythologie, ein großer Jäger, der immer in den Wäldern umhergestreift ist. Und die Echo, die Nymphe, ist ihm halt hinterher.
Weil, und dann sagt er, ich bin so hübsch, 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 hübsch.
Genau.
Im Ernst jetzt.
Und wenn er dann ruft, wer ist da? Dann sagt sie, ist da, ist da, ist da. Wer bist du? Bist du, bist du. Und okay. So, daher kommt das Echo. Echo konnte ihn nicht kriegen, weil er sie verschmäht hat. Sie ist dann eingegangen und mittlerweile ist halt nur noch ihre Stimme übrig. Deswegen hören wir das Echo. Also sie wiederholt immer irgendwas.
Ja.
Und diese Form der Wiederholung, die gibt es dann bei Narzissus eben auch wieder. Weil der wird dann irgendwann, weil er mal wieder irgendeinen Liebhaber abweist, von den Göttern bestraft, sich in sein eigenes Spiegelbild zu verlieben.
Das, und da gibt's nämlich nicht, das ist eine Bestrafung. Das ist
ja, das
so.
Ist eine Bestrafung. Da gibt es nämlich sogar einen Seherspruch, der Teiresias,
ja.
Das ist ein alter, weiser Seher.
Kennt man aus König Ödipus.
Genau, da kommt wieder die Verbindung zum König Ödipus. Der hat nämlich dem Narziss geweissagt, dass er niemals, Moment, wie war es jetzt? Ich muss es richtig rumdrehen. Dass er, wenn er sich nicht selbst erkennt, nicht glücklich werden wird.
Wenn er sich nicht selbst erkennt.
Genau.
Und dann?
Moment. Nicht glücklich werden wird. Also er hat sich selbst erkannt.
Und wurde dann glücklich, oder was?
Umgekehrt. Er hat sich, dann ist es umgekehrt. Wenn er sich nicht selbst erkennt, wird er glücklich.
Okay.
Er hat sich aber selbst erkannt und wurde nicht glücklich. Und dann kam eben diese Götterstrafe, dass er sich in sein eigenes Spiegelbild verlieben muss. Er ist dann an so einem Teich im Wald und guckt da rein und sieht sich selber und verliebt sich und erkennt sich quasi. Also das ist dann die Prophezeiung. Und als er sich erkennt, dass er so schön ist, kommt er nicht mehr von diesem Teich weg. Und dann gibt es eben verschiedene Varianten. Letztendlich verschmachtet er dann an diesem Teich, weil er eben immer nur noch sein eigenes Spiegelbild anschauen kann. Ähnlich wie die Echo immer nur noch ihr eigenes Echo oder das letzte Wort reproduzieren kann und halt davon nicht mehr wegkommt. Und dann wird er am Ende gnädigerweise noch in eine Blume verwandelt.
Aber ob der dann auch da masturbiert am See, ist nicht überliefert.
Das ist so genau nicht überliefert.
Okay. Und wie ist das eigentlich, dass, mit diesem Verlieben, wie ging das dann genau? Also da kommt ja dann dieser Typ mit dem Pfeil vorbei und auf wen schießt der nochmal? Also Amor
also
schießt
in dem
auf,
Fall,
oder Eros ist auf den, oder?
Genau, der Eros, also auf Lateinisch, bei den Römern hieß er Amor.
Ich bin schon wie du, Liebe. Das hier auch so sein. Nee. Also der Eros, der schießt dann, also
ein Pfeil auf
die Person, die sich verliebt.
Genau.
Und nicht auf die, in die verliebt wird.
Ja.
Also der schießt den Pfeil nicht in den See, sondern der schießt ihn auf den...
Auf den Echo, auf den genau. Beziehungsweise auf die Echo und auf den Narziss dann den anderen Pfeil, den Antipfeil. Aber dann danach, nachdem der Narziss dann verflucht wurde...
Ja, lauter Pfeile.
Okay. Genau, kriegt er den Pfeil ab und dann verliebt er sich das erste Mal, aber halt leider in sich selbst.
Okay.
Das Problem ist halt, dass er sich nur selber sehen kann und natürlich das Spiegelbild ihm immer nur das reproduziert, was er gerade selber macht.
Aber es gibt dann auch eine Story, dass er dann im See ertrinkt oder so?
Es gibt verschiedene Varianten, wobei die bekannteste ist mal wieder bei Ovid. Und da verschmachtet er einfach in diesem Waldsee, weil er eben so lange in sein Spiegelbild schaut.
Verhungert quasi dann oder so.
Genau, und vergeht. Und das ist auch sehr interessant, dass dann eigentlich er in diesem immer Wiederholenden nur noch sich selber anstarren kann, gefangen ist, genauso wie die Echo, die ja ihn liebt, auch in diesem immer wiederholenden alles nur nachplappern gefangen ist. Und dann vergehen die beiden eben und die eine wird zum uns bekannten physikalischen Schallphänomen und der andere wird zu einer Blume.
Ist auch schön, oder? Okay.
Auf jeden Fall laut der Vorhersage des Sehers Teiresias wird er eben am Ende dann nicht glücklich, weil er an sich selber zergeht. Und
okay,
das ist eben der Fluch. Also oft wird die Rachegöttin Nemesis genannt,
ja,
die dann ihn verflucht. Der Fluch ist eben der, dass er an seiner Selbstliebe zerbricht.
Aber Nemesis taucht ja zum Beispiel auch oft auf, wenn Hybris davor passiert ist. So, das ist so,
genau.
Und
genau.
Das ist
die
ja
Hybris ist, dass er alle abweist. Dass
und
er
das ist ja vielleicht schon eine Hybris und dann sagt Nemesis. Aber das Interessante ist jetzt ja dieses... Diese Art von Narzissmus, die ist ja irgendwie ein bisschen anders, weil der findet sich ja scheinbar so toll, dass er gar niemandem mehr zeigen muss, wie er toller ist. Weil er geht jetzt ja nicht in das Volk rein und sagt, schaut, wie schön ich bin. Also, weil heutzutage ist ja so, der macht ja auch niemand nieder. Ja. Also deswegen ist er vielleicht sogar näher an dieser ursprünglichen Seneca-mäßigen Selbstliebe dran, weil er liebt sich so arg, dass er nicht mehr auf den Marktplatz gehen muss und seine Schönheit zelebrieren.
Also er wird von anderen geliebt tatsächlich. Andere verlieben sich in ihn mehrfach und er weist eben alle ab. Also er ist jetzt nicht eine Person wie ein quasi der klassische Narzisst, den irgendwie alle nicht mehr ausstehen können.
Genau, er macht die andere ja nicht nieder. Also mir kommt es jetzt nicht. Also ich finde das eigentlich, so wie du es erzählt hast, finde ich den jetzt gar nicht so unsympathisch. Also diese,
er ist halt abweisend, ne?
Also ja,
er weist halt einen nach dem anderen ab und irgendwann.
Aber warum er das macht, das wahrscheinlich ob er das rum? Wirklich macht, weil er sich von vornherein, weil ich meine, er ist ja erst danach verflucht worden, sich selber. Wenn er von vornherein alle abweisen würde, weil er sich so toll finden würde, dann fände ich es, also er ist ja eigentlich Opfer, um immer wieder in dieser Täter-Opfer-Ding, also finde ich so. Okay, er hat halt alle abgewiesen, vielleicht weil er dachte halt, okay, ich kann viel besser im Wald rumrennen und jagen, wenn ich nicht irgendwie Frau und Kind habe. Und dann haben die Götter gesagt, ist nicht cool und jetzt musst du dich um dich selbst verlieben. Und er ist ja nicht, er braucht, also der Narzisst, wie wir ihn sehen, sagen wir so im allgemeinen Sprachgebrauch, ist ja eigentlich eher einer, der die anderen braucht, um
sich selbst bestätigt zu fühlen.
Um sich zu erhöhen, genau. Braucht er jemand anders, den er erniedrigt.
Genau.
Und das braucht ja dieser Mensch nicht.
Ja, deswegen ist, glaube ich, die moderne Bezeichnung Narzissmus nur bedingt auf diesen Mythos anwendbar. Natürlich weist der andere zurück, natürlich ist er überheblich, daher die Hybris, aber gleichzeitig, also er schadet den anderen in dem Sinn, dass er die Liebe nicht erwidert. Und vielleicht wurde das in der Antike dann schon als nicht sozialkonform angesehen und deswegen hat er diese Strafe bekommen, weil er eben sich über die Gesellschaft erhebt, über die, vielleicht ging man davon aus, dass die Verehrer dann irgendwann auch mal irgendwie ein bisschen Rückmeldung bekommen sollten. Aber per se, aus heutiger Sicht, würde man sagen, okay, das ist ein Mensch, der eigentlich mit sich selber zufrieden ist,
ja,
in sich ruht in gewisser Weise.
Der kann gut schlafen.
Wahrscheinlich, ja. Er hat halt das Problem, dass er nur an sich selbst denkt und dann an diesem See, wo er sich sieht, verhungert.
Okay, das nur an sich selbst denken ist, finde ich jetzt auch nicht immer cool. Also das ist so, hört sich so FDP-mäßig an. Wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht. Und finde ich jetzt auch nicht cool, aber ich meine, man weiß jetzt auch nicht ganz genau jedes Detail. Vielleicht, wenn seine Mutter krank war, ist er vielleicht doch hingegangen. Er hat ja, das ist ja eine andere Art von Zuneigung, die hat er vielleicht nicht zurückgewiesen. Weiß ich jetzt nicht, aber ich würde den jetzt so aus, also mein Bauchgefühl ist jetzt so, ich würde den jetzt nicht so verurteilen, wie man ihn so meistens verurteilt.
Ja, eigentlich vom Mythos her.
So ein armes Sau?
Ja, tatsächlich.
Oder? Also.
Ja. Der Mythos gibt natürlich das Vorbild ab für so ein Verhalten, so ein selbstverliebtes Verhalten.
Und das mit dem Spiegel, dass man sich halt die ganze Zeit selber betrachtet, das ist halt ein starkes Bild auch. Da gibt es ja schon auch so Zeichnungen oder Gemälde, wie er am See hockt und da reinschaut und das ist ein einfach, das kann man, das ist ein Mythos, den man auch sehr gut darstellen kann in einem Gemälde. Das bietet sich wahrscheinlich auch an.
Ja, ich glaube, der Begriff Narzissmus ist eigentlich eine Metapher. Und die, zum Beispiel ein Stoiker, der würde jetzt sagen, ich handle so, um der Gesellschaft auch zu dienen. Zumindest nach der stoischen Lehre. Und nicht nur für mich selber was zu machen. Also ich muss auch Dinge tun, ich muss das für die Gesellschaft tun, Politik betreiben, dass ich anderen was zurückgebe. Ob jetzt ein Stoiker natürlich das aus Ruhmsucht macht oder weil er selbst sich so toll findet, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Aber per se liegt, glaube ich, da der große Unterschied, dass der Narzisst sich aus der Gesellschaft zurückzieht und alle anderen einfach abweist und sagt, nö, Leute, lasst mich in Ruhe, ich hab mich.
Ja, aber wenn er, also ich meine, der durchschnittliche FDP-Politiker, okay, wenn man ihm das nach dem verdienten Wahlergebnis hat sich der auch zurückgezogen, erstmal aus der Politik.
Bleibt ja nichts anderes übrig.
Ja, genau, der macht jetzt aber auch, glaubt demnächst wieder was anderes, aber die sind, also FDP-Politiker sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie ein Schweigegelübde ablegen und auf den Berg hochgehen und dann nie wieder mal was von ihnen hört, sondern also ich finde, der Christian Lindner ist ja schon auch ein bisschen, der hat vielleicht schon auch mehr narzisstische Züge wie, keine Ahnung, der Rainer Brüderle, der auch ein FDPler war oder ist
das,
noch. Aber
ja, das mag sein. Wobei, wie gesagt, also der Begriff Narzissmus wird, glaube ich, heute ein bisschen inflationär benutzt. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Vom Mythos her lässt sich die moderne negative, also wirklich so krass negative Konnotation nicht begründen, finde ich auch. Okay, weil also der Narzisst ist eigentlich ein armer Jüngling und er wird immer als Jüngling, also junger Mann halt einfach auch dargestellt. Der vielleicht sogar noch in der Findungsphase, in der Jugend ist.
Okay. Ich habe übrigens jetzt folgende Idee, also weil ich koche schon viel, viel geiler wie du. Eigentlich sollte nur ich kochen, weil das ist einfach, ich mache das so gut. Und ich würde aber gerne natürlich noch beim Kochen, wobei du könntest mitkochen, dann würde ich immer sagen, hey, wie du den Knoblauch schneidest, ist eine Katastrophe. So kannst du es ja gar nicht.
Aber du läufst ja Gefahr, dass ich dann irgendwann keinen Bock mehr habe.
Das müssen wir natürlich, das ist noch ein Stichwort. Ich muss dich natürlich emotional abhängig machen von mir. Das ist ja auch was oft vorkommt. Mhm. Ich mache dich emotional abhängig und dann mache ich dich nieder und sage, dass das ja schlimm ist, wie du hier. Ich weiß gar nicht, ob es Knoblauch gibt heute überhaupt, aber.
Ah, den gibt es eigentlich immer. Okay, gut, ich sehe schon, die Hybris ist in dir angelegt. Dann gucken wir mal, ob du sie durchsetzen kannst. Dann darfst du dich versuchen an gefüllten Zucchini mit Couscous, die wir dann im Ofen backen werden.
Alles klar.